Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Castingshows. Dafür stehen Heidi Klum mit Germany's Next Topmodel und Dieter Bohlen mit Deutschland sucht den Superstar. Müssen wir uns überhaupt mit dieser Art von Shows näher beschäftigen? Uns zum Beispiel mit Dieter Bohlen und solchen Sprüchen auseinandersetzen?
Rhythmus hast du nicht. Töne treffen hast du nicht. Deine Stimme, wie klingt die? Klingt doch gar nichts.
Oder Heidi Klums Äußerungen gegenüber ihren Models.
Und zwar möchten wir euch hier wieder auf dem Laufsteg sehen. Mit extremen Haaren, super viel Make-up. Mal so richtig stark. Wie ein Vamp.
Wir dürfen Bohlen und Klum nicht links liegen lassen, schreibt Bernd Gäbler, Publizist und Professor für Journalistik, in seiner Studie Hohle Idole. Warum gerade diese beiden?
Ich habe Bohlen und Klum auch genauer angesehen, weil ich sie für Prototypen halte.
Bernd Gäbler hat sich im Rahmen der Studie Hohle Idole im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung mit Bohlen und Klum auseinandergesetzt. Mit welchem Erkenntnisgewinn? Dazu nun Kontext mit Bernd Gäbler am Mikrofon, Angelika Schett. Germany's Next Topmodel oder Deutschland sucht den Superstar sind, so sagte es Bernd Gäbler bereits, Prototypen der Castingshows. Und als solche seien sie gesellschaftlich relevant.
Wir sollten uns dafür interessieren und nicht einfach sagen, das ist Trash, damit habe ich nichts zu tun, weil sie die Aufmerksamkeit vieler, vor allen Dingen junger Leute, auf Probleme lenken, die eigentlich zunächst banal zu sein scheinen, aber doch was mit ihrer sozialen Situation zu tun haben, weil sie die Aufmerksamkeit ablenken von wichtigeren Dingen und weil sie Verfahrensweisen und Normen ins Spiel bringen, die dann nicht nur fürs Unterhaltungsfernsehen gelten, sondern längst auf andere gesellschaftliche Bereiche übertragen werden.
Castingshows tummeln sich seit geraumer Zeit in unseren Programmen. Auch hierzulande wird die schönste Stimme gesucht in The Voice of Switzerland. Allerdings freundlicher und moderater als im deutschen Pendant. Immer geht es um ein Auswahlverfahren, den oder die Beste zu küren. Dazu müssen die Teilnehmenden ihre Fähigkeiten vor einer Jury unter Beweis stellen. Nach Massencastings, die die zuständigen Fernsehproduktionsfirmen veranstalten, wurden sie ausgewählt. Für sie geht es darum, von Sendung zu Sendung eine Runde weiterzukommen, nennt man Recall, und dabei verringert sich die Zahl der Kandidaten. Wenn es dann einen überschaubaren Teilnehmerkreis gibt, entscheidet nicht mehr die Jury, sondern das Fernsehpublikum mit Stimmabgaben übers Telefon. Die Juroren kommentieren dann nur noch fachlich. Ein zweifelhaftes Prozedere, so der Publizist und Medienprofessor.
Castingshows tun so, als hätten sie universelle Verfahrensweisen für Auswahl aller Art. Das wird dann übertragen auf den Beruf, auf die Bewerbungsgespräche und Ähnliches. Und darum müssen wir uns das genau angucken, weil es eben Wirkung auf andere gesellschaftliche Bereiche hat.
Und da wird es brisant. Castingshows tun nur so, als ob sie gesellschaftliche Wirklichkeit spiegelten. Das demonstriert Bernd Gäbler, indem er die legendären Bohlensprüche unter die Lupe nimmt. Wenn der bald 60-jährige Dieter Bohlen einer 16-jährigen Schülerin befiehlt, Knie nieder. Bernd Gäbler beobachtet, dass Katja, die Bohlen kurz zuvor noch mit Schnucki betitulierte, seiner Aufforderung tatsächlich Folge leistet. Und zwar bibbernd mit den Worten, ich will in den Recall, bitte, bitte, bitte. Eine Szene aus der Folge der 6. Staffel. Es geht also unumwunden autoritär zu bei Dieter Bohlens Deutschland sucht den Superstar. Die Kommunikation mit den Kandidatinnen und Kandidaten ist grob, die Sprache einschlägig im Sinn von Erfolg ist geil, oder?
Ja, warum du eine große Fresse hast, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht hast du zwei Mädels bei dir im Dorf umgelegt und meinst, du bist der große Stecher.
Der Medienexperte Bernd Gäbler situiert Bohlen als Petrus an der Himmelspforte zum Showgeschäft. Als solcher profiliere er sich mit seinen Sprüchen, teste immer wieder Grenzen aus. Ist das sein Erfolgsrezept?
Unter anderem, also zunächst einmal ist sehr wichtig und nicht zu unterschätzen, dass es bei Dieter Bohlen um Musik geht. Musik schafft gerade für junge Leute Identitäten, Zugehörigkeiten. Sie kennen das, das wechselt auch schnell. Gestern ist man Anhänger dieser Musikrichtung und morgen einer anderen. Musik ist für junge Leute im Prinzip alles das, was sie in Sprache nicht ausdrücken können. Die Einsamkeit gegenüber der Welt, das Unverstandensein von den Eltern, die Liebe, der Liebeskummer, alles das wird in Musik ausgedrückt. Das ist sehr wichtig. Und dann ist es so, dass jetzt konkurriert wird darum, wer kann gut musizieren, das heißt seine Gefühle in Musik ausdrücken. Und dann gibt es einen übermächtigen Juror, das ist Bohlen, der ist autorisiert durch seine Erfolge, nicht etwa im Fernsehen, sondern in der Welt da draußen. Bohlen sagt, ich weiß, wie man ein Star wird, ich weiß, wie man Hits produziert. Und das, was er macht, ist dann im Prinzip autoritär und willkürlich, produziert natürlich nie Stars und heißt letztlich immer, du sollst marktgerecht funktionieren. Und das ist das, was ich typisch für die Zeit finde, aber eben auch verwerflich, dass es in diesen Castingshows insbesondere, wie sonst nirgendwo, die Behauptung gibt, die Selbstentfaltung, die Entfaltung meiner Individualität, meiner Gefühlswelt, sei identisch mit der Anpassung an Marktmechanismen. Das passt in die Zeit, das gilt eben dann auch für Bewerbung, für Qualifikationen, für Schule, für Lehre und so weiter. Aber das ist gleichzeitig sozusagen auch das, wo eben wirklicher Eigensinn, wirkliche, ja, Individualität, Originalität. Ein Star braucht immer Raffinesse. Alles das findet dort nicht statt, sondern da findet ein Glattschleifen gemäß der Marktgesetze statt.
Dieses Glattschleifen für die Gesetze des Marktes mit autoritärem Gestus und entwertenden Sprüchen lässt einen frösteln. Wie empfindet das eine Zuschauerin, die altersmäßig zur Zielgruppe gehört? Oder besser, was interessiert zuerst einmal die 16-jährige Gymnasiastin Sophie Diefenbacher an Deutschland sucht den Superstar?
Auf der einen Seite halt die Musik und welche Personen da mitmachen und auch Erfolg haben oder nicht Erfolg haben. Und Dieter Bohlen als Unterhalter eigentlich, weil er neue oder noch nicht gekannte Witze und Sprüche bringt. Und das ist dann halt auch meistens lustig. Aber mit der Zeit sind es eigentlich immer fast die gleichen Sprüche oder ein bisschen abgeändert. Mit der Zeit hat man es danach mal gehört.
Und was hält sie von der Art, wie Bohlen kritisiert?
Kritik sollte sein, aber nicht in dem Ausmaß und vielleicht nicht so in Witzen und Sprüchen.
Findet Sophie Diefenbacher. Allerdings glaubt sie, dass diese Sprüche auch zur Unterhaltung beitragen.
Sonst ist es auch schnell langweilig. Und dann, wenn Dieter Bohlen mal lobt, dann freut man sich auch, dass jetzt Dieter Bohlen lobt und nicht wie sonst oder meistens harte Kritik anbringt. Wenn er jetzt immer loben würde, würde man denken, es ist nichts Besonderes mehr, aber wenn er dann mal bei einer Person lobt, dann hat das mehr Wirkung.
Genau. Und da sind wir wieder beim Petrus an der Himmelspforte zum Showgeschäft im Sinn des Medienwissenschaftlers Bernd Gebler. Verwerflich findet er daran Folgendes.
Na, zunächst einmal muss man einfach sagen, dass es eine ungeheure Machtdifferenz ist. Immer, wenn es Ausbildungsprozesse gibt, gibt es natürlich eine Kompetenzdifferenz. Also wenn ich als Hochschullehrer Studenten etwas beibringe, heißt das, ich verstehe von der Sache mehr, bringe euch etwas bei. Wichtig ist nun in einem Erziehungsprozess, dass aus dieser Kompetenzdifferenz nicht auch eine willkürliche Machtdifferenz wird. Das passiert aber in diesen Castingshows. Die Anordnung ist so, dass gewissermaßen die Juroren schon rein von der Anordnung in der Sendung höher gestellt sind. Die Kandidaten sind Würmchen, die sozusagen um die Gnade betteln. Warum ist das so? Weil es kein verbindliches Regelwerk gibt. Es gibt keine Kriterien, auf die sich etwa ein Kandidat beziehen könnte und sagen, ich habe doch das und das und das erfüllt, also habe ich das Recht, weiterzukommen. Das heißt letztlich, es ist eine Anordnung, in der es keine Rechtsordnung gibt, sondern nur Machtordnung. Und belohnt wird letztlich die Anpassung an die Wünsche dieser Autoritäten. Die sagen natürlich, wir machen das nicht aus Willkür, sondern wir machen das, weil wir wissen, wie der Markt funktioniert. Wir wissen, was der Kunde will, sagt Heidi Klum immer. Aber es ist eine große Schule der Anpassung.
Eine große Schule der Anpassung, gegen die sich weder die jungen Frauen in Heidi Klums Show Germany's Next Topmodel auflehnen, noch die Menschen in Dieter Bohlens Deutschland sucht den Superstar. Wenn Dieter Bohlen sagt, du siehst aus wie Menschen, die keiner braucht, oder deine Stimme im Mülleimer, das wäre artgerechte Haltung, dann kann man sich doch fragen, warum sich das die Kandidatinnen und Kandidaten überhaupt bieten lassen, Bernd Gebler?
Der große Umberto Eco hat da schon vor mehr als 10 Jahren einen wunderbaren Aufsatz zugeschrieben, der heißt Derrick oder das Mittelmaß. Und er vergleicht das, was da in den Medien heute inszeniert wird, mit dem alten Zirkus. Er sagt, beim Zirkus war es so, wir haben eigentlich nur darauf gespannt gewartet, wann der Märtyrer oder der Gladiator irgendwie stirbt oder wie lange er sich wehrt. Jetzt ist es so, dass wir ein ähnliches Gefühl haben gegenüber diesen Kandidaten, aber noch ein anderes Gefühl, eine Art heimlichen Neid. Wir bewundern diese Leute ein bisschen, dass sie sich etwas trauen, was zwar furchtbar peinlich ist. Also wenn Eco macht das an dem Beispiel, dass irgendwelche Hausfrauen Madonna spielen oder irgendwelche Rentner Stepptanz machen, was sie nicht beherrschen und sich dann in eine furchtbar peinliche Situation begeben. Aber ein bisschen sagen wir auch, oh, das ist doch auch ein, mein Gott, was die sich trauen. Man könnte sagen, für viele Menschen ist ihre mediale Verdoppelung, also ich existiere nicht nur für mich und in meinem kleinen Kreis, sondern auch als mediales Abbild für ein paar Millionen Zuschauer, ein ungeheuer wichtiger Existenzbeweis. Sie haben eigentlich nichts anderes zu erzählen über ihr Leben, als später mal zu sagen, damals, als ich 17 war, war ich bei Dieter Bohlen. Alle anderen finden es zwar total peinlich, was der mit mir gemacht hat, aber ja, sie finden das ein Highlight ihres Lebens.
Und noch etwas ist dem Medienwissenschaftler in diesem Zusammenhang wichtig zu betonen.
Die jungen Leute reiben sich an Bohlen. Sie sagen auch, das ist aber krass, das ist aber nicht richtig, wie der mit den Leuten umgeht. Es ist kein einfaches Identifikationsangebot. Was sie aber fast alle gut finden, das zeigen Befragungen von Leuten, die Bohlen regelmäßig gucken oder sogar auch die Sendungen gut finden. Sie empfinden Bohlen als jemand, der ehrlich ist, und damit heißt es, sie fühlen sich wahrgenommen. Es scheint in unserem ganzen pädagogischen System ein großes Problem zu sein, dass die Leute sich nicht wahrgenommen fühlen. Was natürlich absurd ist, weil Bohlen eigentlich immer nur vollstreckt das, was vorher schon durch optische Inszenierung oder so weiter nahegelegt worden ist.
Radio SRF 2 Kultur mit Kontext zum Thema hohle Idole. Mit dem Medienwissenschaftler und Autor der gleichnamigen Studie Bernd Gebler. Er hat Castingshows analysiert mit Blick darauf, wofür sie gesellschaftlich stehen. Am Beispiel zweier Prototypen dieser Formate, wie Deutschland sucht den Superstar und Germany's Next Topmodel. Was als Talentshow daherkommt, ist in Wirklichkeit nur beschränkt eine solche, findet der Medienexperte. Als Unterhaltungselement nutzt Bohlen die optische Inszenierung. Bei Bohlen treten auch merkwürdige Leute auf, schwache Menschen, die vor allem komisch wirken. Etwa mit zu großen Ohren, einer fürchterlichen Stimme, viel zu dick oder viel zu dünn. Sie dürfen bei Bohlen auftreten, der optische Eindruck wird mit akustischen Einsprengseln noch verstärkt. Menschen, die also zur Unterhaltung dienen, am Nasenring vorgeführt werden und dabei weniger Mitgefühl als Schadenfreude hervorrufen. Alle wissen, dass diese Menschen null Chance haben, weiterzukommen. Aber sie treten auf. Gebler fasst die Botschaft dahinter in seiner Studie so zusammen. Wer hier die Sau rauslässt, ist bei uns richtig. Ist das nicht allen Beteiligten bewusst, was da passiert? Es wird ja nicht mal ein Hehl daraus gemacht. Dazu der Medienexperte.
Ja, es ist so, dass die Leute auch wissen, dass nicht wirklich Stars produziert werden. Also wenn die Kritik an der Sendung nur lautet, schau doch mal her, da ist ja noch nie ein Robbie Williams bei rausgekommen oder so, dann trifft das teilweise, weil man muss darauf aufmerksam machen, dass die ganze Struktur so ist, dass nie ein Star entstehen kann. Weil wenn es einen wirklichen Star gäbe, würde er sofort das System sprengen. Weil hier ist so inszeniert, dass das Weiterkommen in der Sendung fast immer dasteht als ein Gnadenerweis der Juroren. Ein Star würde sagen, hallo, ich hab's verdient. Hier bin ich, der würde sozusagen diese ganze Grundinszenierung aufsprengen. Darum gehört zur Rezeption hinzu, dass viele Leute von sich selber glauben, sie hätten ein ironisches Verhältnis zu der Sendung. Die schauen das an, amüsieren sich köstlich, ziehen über die her, die dort peinliche oder schlechte Auftritte haben. Das Ablästern ist ein Element der Unterhaltung.
Wirkliche Kritik an diesen Shows sei das nicht, so Gebler.
Viele glauben sogar, das sei ihre Form der Kritik. Ich glaube nur, um kritisch zu sein, braucht man mehr Distanz. Und das Ablästern gehört noch zum inszenierten Identifikationsangebot dieser Sendungen. Es ist sozusagen das, was schon seit den 50er Jahren gefasst wird als Downward Comparison. Also man vergleicht sich selbst nach unten. Da ist eine Trostfunktion drin, dass man sagt, es gibt Leute, die sind ja viel, viel bekloppter als ich. Es gibt Leute, die sind so schrecklich, mit denen habe ich nie was zu tun. Ich wäre nie in einer solchen Situation. Man grenzt sich also nach unten ab, hat damit Trost über das eigene soziale Leben. Das ist eine Grundfunktion in dieser Art von Unterhaltungsfernsehen. Ich kritisiere es dennoch, weil ich glaube, dass dabei etwas verloren geht, was für die Gesellschaft sehr wichtig ist. Man könnte es sozusagen in christlicher Begrifflichkeit Barmherzigkeit nennen oder in gewerkschaftlicher Begrifflichkeit Solidarität. Das sind eigentlich Tugenden, die dort als ja völlig irrelevant, gestrig, komisch dargestellt werden. Wer schwach ist, hat es auch verdient, dass Häme über ihn ausgegossen wird.
Nun geht es nicht nur ums Ablästern. Das Publikum darf auch abstimmen. Jeder Zuschauer und jede Zuschauerin kann telefonieren, um den Wunschkandidaten mit der eigenen Stimme zu unterstützen. Eine Art Demokratieersatz, eine Kompensation der politischen Unlust an staatlicher Demokratie, der Medienwissenschaftler?
Absolut richtig. Und das trägt sehr zur Identifikation bei, dass man sagt, ich bin es, der den Star gemacht hat. Ich habe Mark Medlock gewählt und siehe da, tatsächlich, der wird gewählt. Der ist ein Star und verkauft hinterher 1 Million Platten oder so. Das heißt, da ist eine Mitbestimmung, ein Mitmacheffekt drin, der enorm wirkt für die Leute. Man muss nur sagen, dass natürlich dieses Wählen können, sagen, ist es A oder ist es B, eigentlich nicht wirklich eine Form von demokratischer Mitbestimmung ist, sondern von Konsumtion. Das ist ein Auswahlprozess, wie ihn der Konsument hat, während der Bürger natürlich inhaltlich irgendwas mitbestimmen würde. Sagen, ich will eine ganz andere Musikrichtung, mir fehlt hier die Rockmusik, das ist alles dasselbe, immer bum 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 nach Bohlenmanier. Das darf natürlich alles nicht sein. Es ist nicht eine wirkliche Mitbestimmung eines Bürgers, sondern der Auswahlprozess eines Konsumenten, der aber dennoch als Mitmacheffekt für die meisten Leute wirkt. Das ist eine interessante Inszenierung. Es ist so, ich glaube, Nietzsche hat mal gesagt, der Konsument ist der letzte Mensch, also sozusagen der Endverbraucher. Und darauf basiert ja bei uns vieles. Und die Verwechslung von Konsumtion und Mitbestimmung ist ja in der Gesellschaft verbreitet und wird von dieser Art von Sendung auf jeden Fall gefördert und unterstrichen.
Wobei man festhalten muss, dass sich das Publikum gegen das Votum des Matadors der Show, Dieter Bohlen, entscheiden kann. Der Despot lässt sich durchaus von der Mehrheit entthronen.
Es ist eine ungeheuer interessante Einheit von autoritärer Bestimmung von bestimmten Sachen. Also Bohlen sagt, du bist ganz toll, du bist der nächste Star und du bist eine Flasche, zu Populismus. Also dass tatsächlich oft das, was diese Juroren dann auch sagen, durch Voten unterstützt wird oder auch die Gegenbewegung stattfindet. Also es gibt sowas, dass Bohlen zum Beispiel einen jungen, netten, homosexuellen Friseurlehrling diskriminierend behandelt. Und dann gibt es sozusagen die Gegenbewegung, alle stimmen für den ab und fühlen sich erst recht demokratisch bestätigt. Letztlich ist auch das ein Zusammenspiel von Autorität und populärer Stimmung, auch wenn die sich dann gegen die Autorität manchmal wendet. Echte Demokratie, Diskurs über ein Sachverhalt, ist das nur scheinbar.
Bernd Gäbler ist Autor der Studie Hohle Idole. Der Medienwissenschaftler untersucht, welche gesellschaftliche Wirkungen Castingshows à la Bohlen und Klum haben. Dazu bezieht er sich auf die Sozialphilosophen Theodor Adorno und Max Horkheimer und ihren bereits vor Jahrzehnten geäußerten Verdacht, dass die Freizeit vor allen Dingen die Verlängerung der Arbeitszeit sei und selbst noch die Unterhaltung der Zurichtung der Arbeitskraft diene. Statt also immer nur das Lustprinzip zu betonen, wird, so scheint es, sogar im Unterhaltungsfernsehen dem Leistungsprinzip gehuldigt. Ob das wirklich so ist, fragte ich.
Ja, das ist die Illusion, die diese Castingshows verbreiten. Darum denkt man am Anfang, mein Gott, das ist doch gar nicht so schlimm, dass diese Kinder und Jugendlichen mal ordentlich rangenommen werden. Da müssen die mal zeigen, die müssen sich anstrengen. Also es ist eine unglaubliche Propaganda eines per aspera ad astra. Also du musst durch die Härten hindurchgehen, die auferlegten Exerzitien auf dich nehmen. Du musst dich selber quälen, bis du dann zu den Sternen greifen kannst. Das ist dort ständig inszeniert. Und immer wieder wird denen eingeredet, entscheidend für Erfolg ist der Wille. An sich ja auch noch nicht so schlimm. Nur muss man natürlich gucken, welche Leistung wird denn erbracht. Und im Prinzip ist alles das, was das moderne Arbeitsleben wirklich braucht, Kooperationsfähigkeit, Flexibilität, die tatsächliche Entfaltung von Individualität, die Entwicklung des Neuen und nicht nur dessen, was es sozusagen auf dem Markt schon gibt, das ist wirklich nicht angestrebt dort. Es gibt ganz wenige Shows dieser Art, die versuchen, Elemente von Kooperation mit einzubringen. Im Prinzip ist die Hauptfähigkeit, den anderen ausstechen und genau das hundertprozentig erfüllen, was an Anforderungen von den autoritären Juroren gestellt wird. Das ist für die moderne Arbeitswelt, wo wir wissen, dass heterogene Gruppen viel produktiver sind als autoritär geführte und ähnliches, eigentlich nicht mehr richtig und ist antiquiert. Ein antiquiertes autoritäres Gehabe im Verhältnis zu den Anforderungen der modernen Arbeitswelt, auch darum problematisch.
Widmen wir uns der anderen Castingshow, von der schon die Rede war, Heidi Klums Germany's Next Topmodel. Da hier Schönheit Trumpf ist, sagt Heidi Klum schon mal Sätze wie: Das war Marias schlechtester Shoot. Von ihrer Figur her hatte sie doch Probleme, da sie sehr breit ist. Und der Fotograf hatte Probleme, ihren Körper so hinzubiegen, dass er einfach toll aussieht, oder?
Steffi, wir haben es dir oft gesagt, du fällst immer durch deinen wundervollen Körper auf. aber leider in der letzten Zeit eben nur durch deinen Körper. Wir haben besonders in der letzten Zeit keine Entwicklung bei dir feststellen können. Du hast Probleme mit deinem Ausdruck. Und darum wirkst du auf jedem Foto einfach gleich. Und das ist für ein Topmodel gar nicht gut.
Charmant ist anders.
Das stimmt. Es wird auch sehr offen dort einerseits immer wieder betont, dass es wirklich wahnsinnig schöne junge Frauen sind, die dort sind, dass sie fantastisch sind. Sie werden gelobt für ihren Körper. Aber es ist sowas wie höhere Fleischbeschau. Erst recht unangenehm ist das natürlich, wenn die männlichen Co-Juroren so über diese Mädchen reden. Ich glaube, es spielt eine gewisse Rolle, dass auch darum sehr oft und sehr klar deren Homosexualität mitinszeniert wird. Denn sonst würde es so aussehen, als wären es Männer, die sozusagen diese jungen Frauen zur sexuellen Handhabe dort herrichten. Das soll ausgeschlossen werden, aber man spielt damit. Schönheit wird hier reduziert auf Körper. Der Körper und die Schönheit ist aber gerade für heranwachsende junge Frauen, für Mädchen, ein ganz, ganz großes Thema. Und hier wird immer gesagt, der Körper ist sozusagen die letzte Kolonie, die du durch deinen Willen, durch deine Disziplin beherrschen kannst, die du formen kannst. Du musst alles geben, allen Willen aufwenden, um das Letzte an Schönheit aus dir herauszuholen. Und das ist sozusagen die Entfaltung deiner inneren persönlichen Kräfte.
Gedanken dazu macht sich auch die 16-jährige Gymnasiastin Sophie Diefenbacher.
Sie sind einfach schön anzusehen und ich glaube auch, dass viele Mädchen dann denken, sie wollen das auch oder wollen auch so aussehen wie die. Und ich glaube, dass vielleicht Mädchen, die nicht Modelmaße haben oder sich mit ihrem Körper unwohl fühlen, dann unbedingt so sein wollen wie die Mädchen von Heidi Klum und dann, es gibt auch einen Druck von den Medien.
Ein Druck, der, so Bernd Gebler, auch mit Sätzen der Heidi Klum zu tun hat, wie mach mal sexy, mach uns die Raubkatze, mach die Beine länger, oder?
Tu mal das rechte Bein ganz rüber, mach die mal so richtig breitbeinig.
Da sei die Botschaft enthalten, Mädels sollen wild sein, aber auch hochkontrolliert, Bernd Gebler.
Ja, das ist interessant, dass hier eigentlich immer Sexualität zwar inszeniert wird, aber nie expliziert wird. Man geht immer an den Rand, bleibt aber sozusagen steril, ja manchmal ein bisschen prüde. Klassisch ist für diese ganze Inszenierung bei Heidi Klum das sogenannte Bodypainting. Dort werden 16-, 17-jährige Mädels dargeboten, nackt im normalen Fernsehen zur Hauptsendezeit, aber sie werden angemalt und dann heißt das, das ist gar nicht wirkliche Nacktheit. Man spielt mit der Grenze zur Nacktheit und es ist immer so ein Doppelsinn von Prüderie, wir bleiben sauber, fast steril und inszenieren doch Sexualität. Das ist, glaube ich, die Doppelbödigkeit, die auch in der Inszenierungsart von Heidi Klum selbst da ist. Also sie ist sehr weltoffen, ein globaler Star und dennoch deutsch. Sie ist glamourös und dennoch bodenständig, das Mädchen von nebenan. Das ist das Besondere, was Klum in diese Show einbringt. Sie steht über allen Mädchen, die sie bewundern. Unglaublich steht sie hoch auf einem Sockel und gleichzeitig kümmert sie sich doch um sie und wenn die mal weinen, reicht sie ihnen auch ein Lolli an. Also diese Doppelbödigkeit von Klum ist ein Strukturprinzip dieser ganzen Sendung. Reduktion der Persönlichkeit auf Körper, ständiges Spiel mit der Sexualisierung und den Grenzen der Sexualität, aber nie unsauber werden. So bleiben, dass zwar auch der ältere Herr das mit Freude angucken kann, aber nie offenkundig Sexualität dargelegt wird.
Immer wieder betont Heidi Klum, dass nur eine Germany's Next Topmodel werden könne. Die schönste und beste eben. Sophie Diefenbacher meint,
also das Reizvolle an so Castingshows, denke ich, ist vor allem, dass aus so vielen Mädchen, die sich da beworben haben, dann einfach am Schluss nur noch die Besten oder die Ausgewählten in der Sendung zu sehen sind und da fragt man sich, ob es wirklich die Besten sind oder ob es vor allem mit der Geschichte oder mit Individualität eines Mädchens zu tun hat oder wenn jemand eine harte Kindheit hatte, ist es vielleicht interessanter für die Show, als wenn jemand einfach nur gut aussieht.
Es geht eben auch um die sogenannte Personality. Das Gesamtpaket muss stimmen.
Absolut, das Gesamtpaket muss stimmen und du musst immer 100% geben. Und das Gesamtpaket ist aber auch nie definiert. Es gibt keine klaren Kriterien, da sieht man wieder die Willkür der Juroren in den Sendungen.
Nun sinken die Quoten für diese Shows. Das Interesse lahmt. Und zwar deshalb.
Das ist hauptsächlich ein Effekt der Inflation. Also die Fernsehmacher sind nach meiner Ansicht Perfektionisten des Handwerks. Also die gucken, was funktioniert und dann wird es nachgemacht. Und wenn eine Castingshow funktioniert, entstehen sofort 5 andere, die im Prinzip dasselbe machen, die vielleicht die Prüfungen noch verschärfen. Also als bei Bohlen mal die Quote nach unten ging, hat er dann in der nächsten Folge in den ersten Auswahlprozessen Jungs mit den Füßen nach oben an ein Seil gehängt und dann mussten die dort singen. Die Prüfung wird einfach verschärft. Es ist ein ständiger Verhandlungsprozess mit dem Publikum, was die toll finden. Wir haben im deutschen Fernsehen eine neue Castingshow für auch Schönheitsmodelwettbewerb mit Bar Raffaeli statt Heidi Klum. Ist im Prinzip dasselbe wie Heidi Klum, aber manche Prüfungen sind etwas verschärft. Da müssen die an irgendwelchen Seilen durch Schluchten schweben und mehr Mutproben machen. Das ist ein Inflationseffekt, dass das im Moment so scheint, als hätten die Castingshows den Zenit überschritten. Es ist nicht der Effekt wirklicher Kritik.
Um die es Bernd Gäbler ja geht. Und nochmal die Frage, was wäre denn die wirkliche Kritik?
Man muss so viel Distanz haben, dass man merkt, wie die inszeniert werden, wie die Jurys in Szene gesetzt werden. Ich habe das am Beispiel von Bohlen gezeigt, wenn er so krasse Urteile trifft, dass das eigentlich oft vorher schon durch entsprechende Optik, durch entsprechende Darstellung von Kandidaten alles vollzogen ist. Und erst wenn optisch klar ist, das ist eine Schlampe, dann sagt Bohlen es nochmal. Wenn man diese Inszenierung durchschaut, dann hat man ein kritisches Verhältnis zu diesen Sendungen. Im Moment ist es so, es gibt einfach zu viele, darum sind sie zu langweilig, darum sind die Identifikationsangebote, der Zuschauer soll sich ja in den Kandidaten hineinversetzen, auch so schwer nachzuvollziehen. Wenn jede Woche 30 unterschiedliche Kandidaten auflaufen, hat man kein enges Verhältnis mehr zu den Individuen, die da vorgestellt werden.
Das Leben ist keine Castingshow, auch wenn die Shows das suggerieren. Bewerbungen, demokratische Wahlen oder die Partnersuche seien etwas anderes, so Bernd Gäbler. Wir sollten uns nicht ununterbrochen casten lassen bis hinein ins private Leben. Die Erfolgsrezepte von Bohlen und Klum protegieren ausschließlich Stereotype, da diese angeblich bei Kunden oder dem Publikum gut ankommen. Von wegen. Eigenwillige, nicht abgeschliffene Individuen seien gesellschaftlich vonnöten, die sich nicht alles bieten lassen, wie in den Castingshows, findet der Journalistikprofessor Bernd Gäbler und Autor der Studie Hohle Idole, die wir heute in Kontext vorgestellt haben, in einer Sendung von Angelika Schett.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.